Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Begrüßungsdienst hat freundlicherweise zwei Blätter am Anfang ausgeteilt, die wir jetzt auch für die Predigt brauchen. Das eine Blatt ist der Wochenplan, auf dem ja auch unsere Termine abgedruckt sind. Und auf der Rückseite steht der Predigtabschnitt, 1. Petrus Kapitel 1. Als ich das gestern nochmal durchgelesen habe, ist mir aufgefallen, das sind Satzungetüme. Das sind insgesamt 15 Zeilen. Und diese 15 Zeilen bestehen aus drei Sätzen. Und das ist schon eine echte Herausforderung. Also ich werde es jetzt mal schon so lesen, das ist ja Wort Gottes, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich am Ende ankomme, dass die meisten schon nicht mehr wissen, was eigentlich am Anfang steht. Und deswegen bitte ich auch um Verständnis, dass auch bei der Predigt nicht alles in gleicher Weise ausgeführt werden kann. Das wäre einfach jetzt auch angesichts der Fülle und der Dichte eine Herausforderung, die nicht zu leisten ist. Petrus schreibt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereitet ist, dass ihr offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbar wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Mir ist, liebe Gemeinde, vorhin so zwischen dem ersten und dem zweiten Gottesdienst etwas Peinliches passiert. Ich habe mich mal so in die Bank reingesetzt. Das ist immer ganz gut für den, der sonst vorne steht, wenn er mal so in der Bank sitzt und den ganzen Kirchenraum mal sozusagen aus der Perspektive der Gottesdienstteilnehmer anschaut. Und so saß ich da auf einer Bank und habe so ein bisschen den Raum auf mich wirken lassen. Und dabei ist mir hinten leider aus meiner Hosentasche mein Reisepass rausgerutscht und zu Boden gefallen. Das ist so was Ähnliches wie der hier, nur der hier ist schon abgelaufen, deswegen ist er eben abgeschnitten. Aber ich habe eben einen neuen bekommen und den bräuchte ich auch wieder, weil wir ja im Oktober nach Israel fliegen und da brauche ich den Reisepass. Deswegen wäre jetzt meine Bitte, wenn jeder einfach mal bitte kurz nach unten schaut, ob da irgendwo... Ah, oh. Du hast etwas gefunden?
Das ist ein Zufall, dass er in einer Tüte war.
Oh, in einer Tüte auch noch. Na, das ist ja wunderbar hier. Ja, aber ich muss jetzt trotzdem erstmal nachschauen, ob das auch meiner ist. Das könnte ja auch irgendwann. Vielleicht gibt es ja noch einen, der irgendwas verloren hat hier in dieser Kirche. Kannst du mal schauen, was da steht?
Da steht Heinz Günther Georg. Heinz, ja? Günther Georg.
Heinz Günther Georg?
Ja.
Steht da noch was?
Ernst.
Ah, wunderbar. Hier, also, weil bei Heinz Günther und Georg, da gibt es wahrscheinlich hier mehrere, aber diese Kombination, ich glaube, die ist dann doch einmalig. Ach, vielen Dank, dass du es gefunden hast. Hans-Joachim, also ich bin dir wahrscheinlich für den Rest meines Lebens von Herzen dankbar, dass du jetzt die Israelreise gerettet hast und ich diesen Reisepass wieder haben darf. Wenn ich meinen Namen jetzt zukünftig vergessen sollte, dann kann ich ja hier einfach nachschauen. Und außerdem ist da ein Bild von mir drin, dann weiß ich immer, wie ich aussehe. Und außerdem, wo ich geboren bin und wie groß ich bin und welche Augenfarbe ich habe, das ist ja durchaus schon auch wichtige Informationen, die in so einem Reisepass drinstehen. Ja, wer bin ich eigentlich, der ich Heinz-Günther Georg Ernst heiße, ja, und in Schweinfurt geboren wurde? Was macht eigentlich meine Identität aus, mein Leben? Das ist schon die Frage, die ich mir wirklich gestellt habe, deswegen auch ein bisschen natürlich etwas scherzhaft dieser Einstieg mit dem Reisepass. Was macht eigentlich den Wert meines Lebens aus? Denn jeder Mensch ist ja einzigartig, das ist ja auch in einer Familie zu sehen, wenn es da Geschwister gibt, dass die unterschiedlich sind. Was gehört zu meiner Identität dazu, dass ich wirklich der Mensch bin, ja, der vielleicht auch Gott gedacht hat? Ich denke zum einen ja die Familie, das ist ja auch bei dir wieder zu sehen, Lilly, die ist heute ja auch vertreten. Und beim Taufgespräch haben ja deine Eltern auch ein bisschen erzählt und das ist wirklich auch interessant, das ist schon spannend hier in München, weil ja doch ganz verschiedene Linien immer zusammenwirken und das wirkt sich natürlich auch auf das Leben eines jungen Menschen aus. Der Vater hat Einflüsse aus dem Fichtelgebirge. Sie haben dann erzählt, wie damals die Konfirmationen im Fichtelgebirge abliefen. Die liefen ein bisschen anders ab, als es hier in Oberbayern normalerweise üblich ist. Vor allem die Kuchen- und die Geschenkeberge waren ein bisschen größer oder sind ein bisschen größer, als es hier wahrscheinlich der Fall ist. Das ist so die eine Linie, Oberfranken. Da gab es früher auch noch Winter, da war es mal noch kalt gewesen. Wenn man am Bodensee schon baden konnte, lag im Fichtelgebirge immer noch Schnee. Das hat sich inzwischen auch verändert, aber zumindest in der Vergangenheit war das ja schon auch der Fall gewesen. Und die zweite Linie, Argentinien, Südamerika, wieder eine etwas andere Lebensart und Lebensweise. Und beide Linien, die oberfränkische und die argentinische, die kommen jetzt zusammen. Und das ist durchaus spannend. Wir entdecken das ja auch in unserer eigenen Familie. Wir haben in Oberfranken gelebt und unser mittlerer Sohn war schon dreimal in Argentinien und versucht das auch ein bisschen miteinander zu kombinieren. Das hat was mit Identität zu tun. Durch wen bin ich beeinflusst? Und jede Gegend, wo ich aufwachse, egal wo das ist, prägt mich. Die Sitten, die Gebräuche, die es da gibt, die sehr unterschiedlich sein können, die Menschen, mit denen ich zu tun habe, die Mitkonfirmanden, die Schulkameraden, all das bestimmt mein Leben. Und die meisten von uns sind ja in Deutschland aufgewachsen, nicht alle, aber die meisten. Und das hat ja auch eine bestimmte Prägung. Das gehört dazu. Und es gehören auch die Geschwister dazu, wenn es denn welche gibt. Und du hast ja noch einen Bruder, auch das formt natürlich meine Identität, prägt mich, so wie ich bin. Das war ein bisschen immer mein Problem, weil ich ja als Einzelkind aufgewachsen bin und dadurch eben niemanden hatte, der mich ein bisschen zurechtgestutzt hat und mich ab und zu wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat. Aber das gehört dazu, dass Geschwister wirklich eine Bereicherung sind und dann sie als Party natürlich, die Verwandtschaft jetzt über die Eltern hinaus, die Großeltern, die da sind, die auch einen ganz wichtigen Einfluss haben, der wird manchmal unterschätzt. Manchmal unterschätzen ihn sogar die Großeltern. Aber es ist wunderbar, wenn Großeltern Enkel prägen können. Wenn es gut geht, auch im christlichen Glauben, dass da etwas weitergegeben wird an geistlicher Substanz, sodass dann eine Beziehung zu Gott möglich ist. Und was auch noch zur Identität dazugehört, sind Freundinnen. Deswegen war es mir vorhin schon wichtig, dass ihr diesen Satz auch gelesen habt. Das hast du ja auch erzählt bei dem Taufgespräch. Die Emily kennst du schon aus dem Kindergarten. Das ist jetzt ja auch kein Geheimnis. Es gibt hier viele, die kennen sich noch aus der Kinderspielgruppe im Gemeindehaus. Also seit 10, 11 oder 12 Jahren. Und das ist auch spannend, sowas mal in einem Konfirmandenkurs wahrzunehmen. Wie lange bestehen da Beziehungen? Und es ist gut, wenn Beziehungen ja lange sind und wenn sie auch in die Jugendzeit mit hineinreichen. Und hast ja auch erzählt, auch mit der Franzi verbindet dich ja schon jetzt eine lange Zeit. Und ihr beide wart ihr auch ein bisschen dafür verantwortlich, dass Lilly auch durch euch einen Zugang zum Konfirmandenkurs gefunden hat. Vielen Dank auch von meiner Seite aus dafür. Auch das ist Teil der Identität, die Freunde, mit denen ich zu tun habe. Und das wird auch in der Zukunft der Fall sein. Deswegen laden wir ja auch ein, in die Jugendarbeit zu gehen nach der Konfirmation, weil man auch da einmal wirklich gute Freunde neu kennenlernen kann und auch Freundschaften vertiefen kann. Ich bin der, der ich bin, aber wie ich geworden bin, hängt eben mit Menschen zusammen, die mein Leben begleitet haben, die eine Form von Identität. Und es ist gut, dafür dankbar zu sein, dieses vierte Gebot, Vater und Mutter zu ehren. Das heißt eigentlich, dass ich immer wieder an meine Herkunftsfamilie denke. Dass ich mir immer wieder auch da dieses innere Ja schenken lasse. Ja, wer sind meine Eltern, wer sind meine Großeltern, wer sind meine Freunde, wer sind die Personen, die mich auf meinem bisherigen Lebensweg begleitet haben? Wie haben sie mich geprägt? Ich muss ja nicht alles übernehmen, jeder kann ja wieder eigenständig auch seinen Weg gehen, aber das auch ganz bewusst vor Gott wahrnehmen und immer wieder auch danken dafür. Denke, die Menschen leben innerlich wirklich reich, die sich zu ihrer eigenen Herkunft stellen, die sich das immer wieder bewusst machen, was sind die Menschen, die mich begleitet haben auf meinem Lebensweg und Gott dafür danken können. Das ist die erste Form der Identität. Wir kommen von unserer Familie her, von Freunden, von Klassenkameraden. Die zweite Form ist die geistliche Form. Auch da ist die Frage, wo kommen wir eigentlich her? Denn nur dann, wenn uns das immer wieder bewusst ist, auch im christlichen Glauben, dann können wir auch die Zukunft aktiv gestalten. Und genau, da gestaltet einer schon mal aktiv die Zukunft. Er geht mutig nach vorne. Bei den Eltern ist das ja auch völlig klar. Da kommt ja auch Baden und Niederbayern zusammen. Auch das ist ein Beispiel, wie sich so verschiedene Einflüsse in einer positiven Weise hier verbinden und aktiv werden. Im christlichen Sinn, wo kommen wir her? Wir kommen von letzter Woche, von den Feiertagen her. Und das sind ja nicht nur Dinge, die jetzt einfach in einem Kalender stehen, Karfreitag und Ostern, weshalb es ja auch Osterferien gegeben hat, sondern das ist Wirken, was ganz Besonderes, weil an dieser Stelle Gott selber in unseren Alltagsablauf eingegriffen hat. Das Kreuz von Golgatha, historischer Ort, kann heute noch an der Grabeskirche zumindest besichtigt werden. Die Auferstehung ist auch historisch geschehen. Gott hat seine Fußspuren in unsere Welt eingegraben. Und davon spricht jetzt Petrus hier, das führt ihn zum Loben, dass Gott in seiner großen Barmherzigkeit, weil wir ihm wichtig sind, dass er für uns auf diese Erde gekommen ist. Die Grundlage des christlichen Glaubens, Gott ist kein ferner, kein anonymer Gott, nicht weit weg, nicht irgendeine Schicksalsmacht, nicht irgendwas, wo ich dreimal mit dem Finger auf ein Holzbrett klopfen und toi 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 sagen muss. Das ist alles nicht nötig, weil dieser Gott für mich ganz persönlich, ganz individuell, ganz lebendig da ist. Und weil er dir dein Leben geschenkt hat, so wie uns allen, und weil er uns Schritt für Schritt begleiten möchte und weil wir immer wieder diese Wirklichkeit von Kreuz und Auferstehung erfahren können. Und deswegen habe ich mir dann erlaubt, dieses weiße Blatt noch zusammenzustellen. Das besteht aus mehreren Texten, ist relativ viel, ich weiß, deswegen werden wir das jetzt auch nicht durchlesen, sondern es ist einfach der Vorschlag, zu Hause mal in Ruhe das ein bisschen durchzuschauen. Auf der vorderen Seite sind vier Beispiele von Menschen, die in Oberfranken leben. Die sind vor Ostern gefragt worden, was bedeutet hier eigentlich Ostern? Weshalb bist du Christ? Weshalb ist dir das immer noch wichtig, obwohl es ja so viel Kritik immer wieder an der Kirche auch gibt? Manches berechtigt, manches finde ich ein bisschen überzogen. Und diese vier Personen haben jetzt das so aus ihrem Leben heraus berichtet und es ist aufgeschrieben worden, dass eben Jesus Christus als lebendiger Gott ihr Leben fröhlich macht, ihr Leben prägt, auch wenn es immer wieder durch Schwierigkeiten hindurchgeht. Und wenn ich sowas lese, ist das für mich immer eine große Ermutigung. Denn irgendwelche steilen Thesen bei einer Predigt zu machen, das ist überhaupt kein Problem. Kann ja keiner nachprüfen. Aber diese Tatsache von Kreuz und Auferstehung im Leben zu verankern, im Alltag zu verankern, das ist doch die eigentliche Herausforderung. Und deswegen finde ich solche Beispiele immer wieder ermutigend. Christen in unserer heutigen Zeit, die deswegen Christen sind, weil Christus am Kreuz gestorben ist und weil er von den Toten auferweckt wurde. Und deswegen auch als zweites dieses kleine Gebet, das hier so ein bisschen umrahmt ist. So wie ich in der Familie für meine eigene Identität ja auch den Eltern danken kann, dass sie mich positiv geprägt haben und den Freundinnen danken kann und den Großeltern danken kann und den Paten danken kann, so kann ich das auch in gleicher Weise mit Jesus Christus machen. Das ist die Schönheit des christlichen Glaubens, dass das eben nichts Theoretisches ist, sondern dass ich mit Jesus reden kann. Und deswegen habe ich dieses Gebet so aufgeschrieben. Herr Jesus, danke, dass du am Karfreitag auch für mich am Kreuz gestorben bist. Ich brauche dich. Durch dich werde ich ein neuer Mensch. Danke, dass du an Ostern von den Toten herausgeholt wurdest. Ich darf mit dir reden. Führe mich täglich einen guten Weg durch die Bibel und deinen Heiligen Geist. Wer so ein Gebet, muss ja auch nicht ganz wortwörtlich sein, so ein Gebet von Herzen spricht, der ehrt Gott und der wird die Kraft und die Nähe des lebendigen Gottes auch in seinem Leben erfahren. Immer wieder erfahren, auch dann, wenn es durch Schwierigkeiten hindurchgeht. Und das hat Petrus ja auch in diesem Brief geschrieben. Er spricht hier von Anfechtungen, von Herausforderungen. Wir wissen, dass damals Christen verfolgt wurden, dass sie in Gefängnisse gesperrt wurden, dass sie manchmal auch umgebracht wurden, dass sie ausgelacht wurden, wenn sie von Jesus erzählt haben, weil das damals auch nicht die Mehrheitsmeinung gewesen ist. Und Petrus macht trotzdem Mut, nicht zu klagen, nicht zu jammern, nicht zu resignieren, sondern immer wieder dankbar zu sein für die Kraft des lebendigen Gottes, weil Christus bei uns ist. Und das finde ich da schon das Mutmachende, weil in unserer heutigen Zeit, denke ich, manches ja wieder ähnlich ist. Wir haben es ja vermutlich alle mitgekriegt, heute vor einer Woche, gerade in Ostergottesdiensten, in drei Ostergottesdiensten, wo ja das Leben gefeiert wurde und der Sieg Jesu über den Tod, sind Bomben hochgegangen. Und Dutzende von Menschen mussten in Ostergottesdiensten ihr Leben lassen. Und heute Morgen in den Nachrichten kam auch schon wieder eine Information, dass gestern in einer Synagoge geschossen wurde. Mindestens ein Toter und mehrere Verletzte. Wieder der Tod in einem Gotteshaus. Das zweite Mal jetzt innerhalb von 7 Tagen. Das ist Realität. Das ist genauso wie damals zur Zeit von Petrus. Es hat sich nichts verändert. Obwohl es schon fast 2000 Jahre her ist, leider hat sich nichts verändert. Aber gerade deswegen ist es so wichtig, worauf unser Glaube eben wirklich ruht. Er ruht eben nicht auf Menschen, sondern der ruht auf der Treue des lebendigen Gottes in den Herausforderungen des Alltags. Und auch wenn wir in einem Land leben, wo bisher noch keine Bomben in Kirchen gezündet wurden, ist es trotzdem wichtig, sich da immer wieder dich das vor Augen zu stellen, denn verlacht werden kann man manchmal auch in Deutschland inzwischen schon. Und viele machen am Sonntagvormittag ja was völlig anderes, als unbedingt einen Gottesdienst zu besuchen. Wir brauchen ja immer nur über die andere Straßenseite hinüberzuschauen. Wir haben da die konkreten Beispiele. Deswegen ist es wichtig, sich gegenseitig zu stärken, zu ermutigen, in der Gewissheit, dass Christus als der lebendige Gott mitten unter uns ist. Und dass dieser Glaube bewährt ist und dass wir auf eine herrliche Zukunft zuleben. Und deswegen auch noch das letzte Beispiel auf diesem weißen Blatt. Wer am Karfreitag im Gottesdienst war, der kennt die Rückseite schon. Die war da schon abgedruckt, die Vorderseite ist jetzt neu. Dieses Beispiel aus Israel, aus der Nähe von Nazareth, wo ein 24-jähriger junger Mann vor den Augen seiner Eltern erstochen wurde vor einigen Wochen in der Nähe von Nazareth. Und die Eltern Christen dann interviewt wurden, auch in Nachrichtensendungen interviewt wurden in Israel, wie sie damit umgehen, in einem dort mehrheitlich muslimischen Umfeld. Es gibt ja in Israel Teile, die sind mehrheitlich muslimisch. Und eben der Vater dieses 24-Jährigen ganz bewusst sagt, er verzichtet auf Rache, weil er von der Vergebung herkommt, von Karfreitag herkommt. Dafür ist Christus am Kreuz gestorben. Dass das Wirklichkeit wird mitten unter uns, auch in diesen ganz starken persönlichen Herausforderungen. Und er ist getröstet, und das schreibt er ja auch in diesem Bericht, weil er weiß, dass sein Sohn jetzt in der Ewigkeit ist. Das irdische Leben kann manchmal wirklich schnell zu Ende gehen. Aber für Christen, für Menschen, die bewusst mit Jesus Christus leben, darf es nach dem Tod weitergehen. Und auch davon spricht Petrus hier. Wir werden uns freuen mit herrlicher, unaussprechlicher Freude, wenn wir das Ziel unseres Glaubens erlangen. Er nennt das die Seelenseligkeit. Das ist wieder so ein bisschen Lutherdeutsch. Das ist das ewige Leben beim lebendigen Gott, vor dem Thron Gottes. Darauf dürfen wir zuleben. Das ist der spannende Endpunkt unseres irdischen Lebens. Eine Taufe ist ein Anfang, ein wertvoller Anfang, aber es ist ein Anfang. Und das Ende, und das ist gut so, wenn wir auch nach Ostern das Ende immer wieder in unserem Auge behalten. Das Ende ist die Ewigkeit beim lebendigen Gott. Darauf dürfen wir zuleben. Und auch die Christen, die vor einer Woche in Sri Lanka leider in die Luft gejagt wurden, die werden das jetzt erfahren. Vor dem Thron Gottes, wo es kein Leid, keine Tränen mehr geben wird. Das ist der tiefste Grund von Zufriedenheit für Christen, für geistliche Identität. Und dafür können wir Gott von Herzen danken. Eine bürgerliche, biologische Identität, die viel mit unserer Familie zu tun hat. Und es ist schön, wenn viele auch ihren leiblichen Eltern und Verwandten und Freunden von Herzen dafür danken können. Und eine geistliche Identität als Kind Gottes, wo ich einfach wissen darf, dass er als lebendiger Gott mit mir geht, auch wenn es durch manche Herausforderungen hindurchgeht, aber wir in eine Gemeinde hineingestellt sind und gemeinsam auf das Ziel, die ewige Herrlichkeit, zuleben können. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.